Hallo zum UX und Usability Podcast. Und nicht nur hallo, liebe Zuhörende, sondern auch hallo, Frede.
Hallo, Matthias.
Ja, wir sitzen hier wieder zusammen und ihr merkt schon am Anfang, es ist ein bisschen anders als die anderen Podcast-Ausgaben. Wir haben nämlich euer Feedback bekommen und haben einige Sachen geändert und werden jetzt immer am Anfang über die UX-Branche sprechen und dann erst zum eigentlichen Gast kommen. Und wenn euch das Ganze nicht interessiert, dann könnt ihr jetzt zu Stelle 1536 springen.
Und wer sich noch an unsere Sendung UX in diesem Monat erinnert, der wird auch schon so ungefähr wissen, wie das Ganze hier ablaufen wird. Und zwar wird euch Matthias einen Einblick geben, was gerade in der Branche so passiert, welche News es gibt. Und ich blicke ein bisschen auf die German UPA, auf die Events und vor allen Dingen auch unsere tollen Arbeitskreise.
Ja, dann wollen wir gleich loslegen. Also das Großthema eigentlich ist immer noch die Schockwellen sozusagen, die von dem Figma Adobe Deal sind. Also es ist ja der Fall gewesen, dass Adobe Figma übernehmen wollte und das halt nicht zustande gekommen ist, weil halt die Europäische Kommission da Bedenken hatte, also das kartellrechtliche Bedenken hatte und auch der britische Wettbewerbs- und Markenaufsichtsbehörde das blockiert haben. Und letztendlich ist es jetzt halt der Deal geplatzt und Adobe muss 1 Milliarde Rückabwicklungsgebühr, 1 Milliarde Dollar zahlen. Also das sollte die Kassen von Figma gut füllen. Soweit, so gut, das sollte allen bekannt sein. Das Interessante ist halt natürlich jetzt die Sache, wer es noch nicht mitbekommen hat, Adobe XD wurde in den Wartungsmodus versetzt. Das heißt, also da wird wahrscheinlich nicht so viel passieren mehr. Also jemand von Adobe, ein Sprecher, sagte gegenüber Bloomberg News, wir konzentrieren uns auf die Möglichkeiten, die wir in den Bereichen Bildbearbeitung, Fotografie, Design, Web, Animation und 3D sowie Express und Firefly haben. Okay, also keine großen Sachen mehr von Adobe XD wahrscheinlich zu erwarten. Und wir haben so ein bisschen einen historischen Präzedenzfall. Also ich weiß nicht, wer da draußen sich noch an Freehand oder Fireworks erinnern kann oder so Flash vielleicht einige noch. Also Tools kommen und gehen. Also das waren ja eigentlich Makromedia-Tools mal. Und Adobe hat ja dann Makromedia übernommen. Und da hat Adobe die dann nach einer Zeit eingestellt bzw. in andere Produkte integriert. Und da hat auch so ein bisschen Ausdauer gefehlt und Adobe hat ja einfach, früher war es halt Fireworks, eingestellt, ohne ein richtiges Nachfolgerprodukt zu haben. Und das hat ja erst wirklich diesen Markt freigemacht für solche Tools wie Sketch zum Beispiel, also für die UI-Designer. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Also Figma hat ja schon eine sehr große Marktdominanz. Figma wird 2023 wahrscheinlich einen Umsatz von 600 Millionen US-Dollar gehabt haben, was eine Steigerung von über 50% ist. Figma hat auch vor kurzem erst die Firma Dynaboard übernommen. Also das ist eine Plattform, die sich auf Echtzeit-Kollaborationen im Webdesign, aber mit Schwerpunkt Coding konzentriert. Also die haben solche Features in ihrer Plattform wie Query-IPs und Databases, Client-Side-Code, Server-Side-Code, Cronejobs und GitSync und all sowas. Also da sieht man schon, wohin so die Richtung bei Figma gehen könnte. Figma hat ja auch den Dev-Mode eingeführt, der jetzt auch kostenpflichtig ist. Und da sieht man, also wahrscheinlich will Figma wirklich die gesamte Bandbreite von Design zu Code abbilden und so der zentrale Ort nicht nur für die Designer, sondern auch für die Entwickler werden. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, was da passieren wird. Und dann ist natürlich die Frage, die Konkurrenz wird halt immer weniger. Also Adobe XD ist jetzt zurückgezogen. Jetzt haben wir Figma als riesengroßen Player. Envision hat seine Produkte stillgelegt. Da fehlt jetzt auch ein weiteres Tool, eine weitere Konkurrenz. Aber wie wir halt sehen, es ist halt ein Kommen und Gehen von Tools. Wir sollten uns nicht auf Tools konzentrieren, sondern wirklich auf Fähigkeiten und mal schauen, was da in Zukunft dann passiert.
Was für ein schöner abschließender Ratschlag. Lass uns mal weniger auf Tools konzentrieren und lieber auf Fähigkeiten. Da passt jetzt gar keine optimale Überleitung gewesen, Matthias.
Da gibt es eine gute Überleitung, weil in unserer Community ist das Thema aufgekommen. Und zwar haben einige unserer Mitglieder ein Networking-Event dazu aufgesetzt, um sich mal zu beraten, was kommt nach Adobe XD jetzt, wie kann man gut zusammenarbeiten, wie kann man Designsysteme gut verwalten. Und da gibt es ein Networking-Event noch im März.
Genau, am 26. März könnt ihr euch dazu austauschen. Und das Schöne an diesem Networking-Event ist, es gibt gar keine feste Agenda. Das heißt, ihr könnt eure Themenschwerpunkte selbst festlegen, entweder in der großen Runde diskutieren oder auch in kleinen Breakout-Rooms, die ihr dort besuchen könnt, in einem kleinen Panel sozusagen euch besprechen, eure Erfahrungen austauschen, eure Meinungen austauschen und hoffentlich mit ganz viel Input wieder nach Hause gehen.
Ja, was haben wir noch eigentlich in Events?
Darüber hinaus wollen wir euch richtig gerne zu unserem Tutorial am 2. April einladen. Und zwar wird dort Katrin Pereslavskaja über den Aufbau eines User Research Repositories auf Basis von Polaris sprechen. Was erwartet euch dort? Unter anderem wird es darum gehen, wie man ein User Research Repository aufbaut, was Polaris bedeutet und wie man es einsetzen kann, wie man Airtable für das User Research Repository verwenden kann, wie man den größten Nutzen aus seinen Erkenntnissen ziehen kann und wie man Erkenntnisse innerhalb Organisationen sichtbar machen kann. Also ich würde sagen, einschalten lohnt sich auf jeden Fall und wir sind wahnsinnig gespannt auf eure persönlichen Erfahrungen und vielleicht den einen oder anderen Tipp.
Ja, wer noch unsere alten Jörgs in diesem Monat Ausgaben kennt, der weiß, an der Stelle verweisen wir immer gerne auf die Shownotes und nehmen hier einen Schluck. Das werde ich jetzt auch mal einfach machen.
So ihr könnt jetzt Drinking raten. Game.
Genau, ihr könnt jetzt raten, was ist es. Wir nehmen Empfehlungen entgegen, denke ich mal.
Genau, dann geht das jetzt auch viel leichter über die Lippen, genau. die folgenden Aufnahmen. Und was mich aber sehr freut, was ich als nächstes ankündigen darf, beziehungsweise worauf ich nochmal hinweisen darf, ist, dass unser Arbeitskreis UX Writing einen neuen Leitfaden beziehungsweise eine Erweiterung ihres schon bestehenden Leitfadens veröffentlicht haben. Und zwar geht es da um Fehlermeldungen. Dieses Dokument, und das ist sehr wichtig nochmal zu betonen, soll unterstützen beim Verfassen von Fehlermeldungen und gibt dir dabei einfache Daumenregeln an die Hand und zeigt praktische Beispiele auf. Also, wenn du jetzt das Ziel hast, verständliche, vollständige, nutzerfreundliche Fehlermeldungen zu schreiben, dann würde ich dir ganz dringend empfehlen, da mal reinzuschauen.
Ja, das ist wirklich ein ganz tolles Dokument, habe ich mir auch angeschaut, nutze ich auch für meine Arbeit. Also ist wirklich jedem zu empfehlen, der irgendwas mit Copywriting zu tun hat oder auch nicht, einfach nur es selber anwenden möchte.
Genau, ich glaube, das Wissen schadet wahrscheinlich niemals. Das Thema Fehlermeldungen ploppt ja immer wieder auf. Wenn ich da an die ganzen Vorträge auch von Rolf denke, da gibt es ja das ein oder andere Potenzial zum Schmunzeln, aber auch zum Verzweifeln. Deswegen schaut da unbedingt gerne mal rein.
Tatsächlich bin ich selber gerade dabei, mich so ein bisschen ins Coding einzuarbeiten, als UX-Designer mal so ein bisschen ins Coding zu kommen. Und ich war wirklich sehr erschreckt zu sehen, dass bei den ganzen Coding-Tools die Fehlermeldungen so schlecht sind, gerade auch bei diesen ganzen Command-Line-basierten Tools. Also gerade als so ein Anfänger, wie ich das ja bin, hat man eigentlich kaum eine Möglichkeit, mit so einer Fehlermeldung irgendwas anzufangen und wird nicht selbstbefähigt, da den Fehler zu beheben. Also jeder, der da in dem Bereich arbeitet, teilt doch bitte mal eure Erfahrung. Das würde mich mal sehr interessieren, ob das mir nur als Anfänger geht oder ob ihr auch da selbst als Profis noch Schwierigkeiten mit habt mit den Fehlermeldungen, die ihr im Entwicklungsbereich bekommt.
Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Mit den Arbeitskreisen geht es auch direkt weiter, denn unser Arbeitskreis Nachwuchsförderung schreibt gerade die UX-Challenge aus. Bis zum 12. Mai könnt ihr euch dort noch bewerben und bis zu 2.000 Euro gewinnen. Also bessert auch ganz schön das Portemonnaie auf, wenn man dort unter den Nominierten landet. Und die Preisverleihung findet dann, beziehungsweise die Platzierung, findet dann live auf dem UX-Festival in Erfurt statt. Also das lohnt sich auch, wenn man dort eingeladen wird und mit dabei sein kann.
Das ist ein gutes Stichwort. Wer hat sein Ticket noch nicht von euch da draußen? Dann wird es jetzt echt Zeit.
Genau, so ist es. Wenn ihr Lust habt, auf dem UX-Festival mit dabei zu sein und ganz viel zu netzwerken, ganz viel Wissen mitzunehmen, einfach in einer entspannten Strandatmosphäre neue Leute kennenzulernen, alte Leute wieder zu treffen, einfach mal ein bisschen locker sich auszutauschen, dann solltet ihr euch auf jeden Fall jetzt noch schnell ein Ticket sichern, weil die werden nämlich langsam rar, nicht wahr?
Genau. Und nicht zu vergessen, die Fleisch- und die veganen Bratwürstchen nicht zu vergessen. Das wunderbare Essen, was sehr gelobt wird.
Ich hoffe ja, dass die Leute nicht nur wegen des Essens zu unserem Festival kommen. Also das ist auch nett, aber,
aber allein das kann doch jetzt wohl nicht alles sein. Allein das Essen wird schon... Allein das Essen wegen würde sich schon lohnen. Aber die Atmosphäre mit der schönen Bratwurst dann am Lagerfeuer sitzen, mit anderen sich über die Branche auszutauschen, das ist wirklich echt einmalig.
Und am Abend gibt's auch noch einen coolen DJ, wo man noch ein bisschen tanzen kann, nicht?
Mal gucken. Auf jeden Fall gibt's, ich weiß, dass einige Gitarren mit haben am Lagerfeuer, insofern das wird gut werden.
Wir steigern uns jedes Jahr ein kleines bisschen, würde ich sagen.
So ist es.
Und wir können uns nur steigern und weiterentwickeln, weil wir den Support von ganz vielen tollen Leuten haben, die uns ehrenamtlich unterstützen. Und da vielleicht zum Abschluss meines Redeblocks ein kleiner Aufruf. Wir suchen nach wie vor Unterstützung in den verschiedensten Bereichen. Ob jetzt in den Regionalgruppen, in den Arbeitskreisen, als ReferentInnen für die unterschiedlichsten Positionen. Und auch im Vorstand wird Unterstützung gesucht. Letzte Woche wurde auf der Vorstandssitzung bekannt gegeben, dass unser Vizepräsident und unser Präsident nur noch ein Jahr lang kandidieren. Das heißt, da werden auf jeden Fall Posten frei. Auch da könnt ihr natürlich sehr gerne unterstützen. Die beiden nehmen euch auch das Jahr über mit an die Hand, zeigen euch, was sie machen, wie viel Aufwand es ist, welche Aufgaben euch erwarten würden und wie es vielleicht auch 2025 weitergehen könnte. Also ihr seid da auf keinen Fall allein gelassen. Und wenn ihr jetzt irgendwie Bock habt auf einen dieser Bereiche, die ich gerade angesprochen habe, dann meldet euch sehr gerne unter social@germanupa.de. Da kommt ihr sozusagen direkt bei uns raus. Und dann machen wir einen kurzen Termin, wo wir über alles ganz locker quatschen und vielleicht ist genau der richtige Posten für euch dabei.
Sehr schön. Und dazu noch der Punkt, es ist natürlich nicht nur der Präsident und Vizepräsident. Ihr könnt euch für jedes Amt im Vorstand bewerben, also auch gerne für meinen Posten zum Beispiel als Marketingvorstand. Sagt Bescheid, ich gebe euch da gerne einen Einblick und es gibt natürlich noch andere Posten wie Schatzmeister oder Fachvorstand oder Schriftführer. Also insofern sagt Bescheid, wenn euch einer dieser Posten interessiert.
Wir freuen uns immer über frischen Wind.
Ich habe noch ein Thema, natürlich das Riesenthema der letzten Monate war natürlich die Apple Vision Pro. Spannendes Interface, braucht man gar nicht drüber reden. Eine Sache, das verlinken wir auch in den Shownotes, ich nehme gleich nochmal einen Schluck,
ich nehme einen für dich.
Auch, Dankeschön. Ist ein Post von James Rath, der von Geburt an blind ist, beziehungsweise hat eine Seheinschränkung. Und der zeigt in dem Post sehr gut, wie ihm die Apple Vision Pro hilft, wieder besser zu sehen, beziehungsweise einige Sachen zu erkennen. Also die Apple Vision Pro nutzt ja zum Beispiel ein Eye-Tracking, um halt Sachen auszuwählen. Aber für ihn ist das natürlich schwer zu sehen, um irgendwelche Sachen auszuwählen. Aber er kann das auch umstellen, sozusagen auf Kopfbewegungen oder auf seine Hände, aber das ist natürlich auch schwer. Aber kurzum, großes Lob an der Stelle an Apple und halt die Barrierefreiheit, die da geschaffen wurde, halt verschiedene Modis der Eingabe zu wählen. Und ich denke, da werden wir auch viel sehen werden, wie die Apple Vision Pro bestimmte Leute mit Seheinschränkungen befähigen wird, sich im Alltag zurechtzufinden. Gerade auch, wenn es darum geht, wenn man das halt mit der AI verbindet. Also beschreibe mir mal, was hier draußen zu sehen ist. Das wird dem Sehbehinderten beschrieben und er findet sich zurecht. Ich denke, in dem Bereich werden wir noch viel sehen, weil gerade dadurch, dass halt so ein Gerät wie die Apple Vision Pro die Umgebung wahrnehmen kann und dann den Behinderten befähigen kann, halt in bestimmte Richtungen zu gehen, bestimmten Hindernissen auszuweichen, da werden wir, glaube ich, wirklich eine große Entwicklung in der nächsten Zeit sehen. So, und in diesem Zusammenhang auch noch ein Video, was letzte Woche rausgekommen ist. Und zwar wurde da ein Roboter vorgestellt, Figure One. Natürlich einmal vom Robotik-Perspektive sehr interessant, aber das interessiert uns hier natürlich im UX-Bereich nicht so sehr. Was ich da sehr interessant fand, ist die Interaktion. Also der Roboter wurde mit OpenAI's Chat-Capabilities verbunden und unterhält sich halt mit dem Menschen, der vor ihm steht. Und Fredo, guck dir das mal an. Was fällt dir denn auf?
Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash?
On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table.
All right. So how do you think you did?
I think I did pretty well. The apple found its new owner. The trash is gone and the tableware is right where it belongs.
I agree. Thanks, Figure One.
Cool.
Und fällt dir was aus bei der Interaktion zwischen den beiden?
Keine Ahnung. Nö. Was sollte mir auffallen?
Das ist ein gutes Zeichen, weil das, ich finde es halt so interessant, dass hier menschliches Sprechen nachgeahmt wurde. Nicht nur Tonalität, sondern dieses
Because it's the only edible item I could provide you with.
Oder
ja, stimmt.
Sogar er sich an einer Stelle verspricht, dieses
I think I did pretty well.
Sowas würde ein Roboter natürlich niemals machen. Also wir bauen hier künstlich Sprachfehler ein, was ich halt sehr interessant finde. Und das würde mich auch mal interessieren, ob, was ihr da draußen denkt, ist das wirklich die richtige Richtung? Sollten wir wirklich dafür sorgen, dass halt diese Technik immer menschlicher wird und uns Menschen nachahmt? Oder sollte das gerade in die andere Richtung gehen, dass es halt wirklich eine genaue, zielgerichtete Antwort ohne es gibt?
Aber ich Also wirklich Wahnsinn, wie das untergeht. Also ich habe es einfach überhört, sozusagen. Es war so normal, das zu hören, dass es gar nicht aufgefallen ist.
Ja, es war eine richtig natürliche Unterhaltung zwischen zwei Individuen. Individuen.
Cool, dann würde ich sagen, sind wir am Ende von unserem Redeblock, oder?
Genau, ich habe noch so viele Themen mehr, aber das dann beim nächsten Monat. Wie gesagt, erstmal interessiert uns euer Feedback. Wollt ihr diesen Blog so haben? Sollen wir den irgendwie ändern? Wenn ja, wie? Also schreibt uns bitte einfach an podcast@germanupa.de. Da sind wir wirklich sehr gespannt, wie sie das weiterentwickeln sollen.
Absolut. Aber jetzt mal zu dem Punkt, warum ihr eigentlich wahrscheinlich heute eingeschalten habt, nämlich das Interview. Und zwar hattest du, Matthias, das Vergnügen, mit Leila Alavi zu sprechen. Die Research Executive bei Ipsos hat mit uns darüber gesprochen, was Schuhdesign und UX-Design gemeinsam haben. Und dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß.
Ja, dann erzähl doch mal, also du hast eigentlich ursprünglich mal Modedesign studiert, wenn ich das richtig weiß.
Ich komme ursprünglich aus dem Designbereich, speziell Kommunikationsdesign, Grafik und das alles auch im Hinblick auf Mode. Und Modedesign habe ganz lange als Creative Director gearbeitet und dann diese beiden Bereiche auch schon zusammengeführt. Und zwar als Creative Director eines kleinen Luxus-Schuhlabels. Das heißt, ich habe den gesamten visuellen Auftritt eigentlich betreut. Von Print über den Auftritt auf den Webkanälen, Social Media, E-Commerce-Plattformen, aber eben auch die Schuhe und Werbematerial etc. Also alles zusammengeführt und habe da natürlich auch sehr, sehr viele verschiedene Punkte kennengelernt, die ich jetzt sehr gut auch wieder aufgreifen kann und dann nicht anknüpfen kann in meinem jetzigen Job. Der Umschwung kam für mich, wie für viele, durch die Pandemie, die meine ursprüngliche Branche sehr, sehr verändert hat. Aber da kamen auch noch familiäre Gründe dazu. Also ich bin alleinerziehende Mama und Mode und Fashion und vor allem die Schuhbranche hat sehr spezielle Erfordernisse an Zeit und auch gar nicht irgendwie Homeoffice tauglich. Insofern habe ich mich für neue Ufer entschieden und geguckt, was ist eine neue Herausforderung. Und kam so bei User Experience an. Was für mich allerdings sehr verwandt ist mit all dem, was ich vorher schon gemacht habe. Das ist nicht so, dass ich das als einen kompletten Umschwung sehe. Nur ein Umschwung, was Thema Ästhetik angeht. Das ist sehr anders.
Ja, erzähl doch mal genau. Also was ist denn da so anders?
Wenn man in die Mode geht, da ist sehr, sehr viel Exklusivität gefragt. Da geht es oft, zumindest visuell, gar nicht um Nutzbarkeit. Also es gibt ja auch sehr oft, wir machen auch Tests natürlich bei uns in der Firma für Fashion-Websites sehr oft kommt, dann das ist schwer nutzbar, die Kontraste sind schwierig, aber das ist natürlich, weil es gar nicht darum geht, ist es jetzt besonders gut sichtbar, sondern vermittelt es die Ästhetik, die gewünscht ist. Und das liegt oft sehr, sehr weit auseinander.
Ja, das ist ein guter Stichpunkt. Das Thema muss halt gut aussehen und gut funktionieren, also Ästhetik versus Usability. Und da ist halt die Frage, wie kannst du da deine Erfahrung als Modedesignerin in die UX-Research einbringen?
Also ich denke, ich kann es oft gegenteilig einbringen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Es gibt momentan diesen Trend, der nennt sich Old Money, also Silent Luxury. Das ist beige Pullover, also alles beige, alles beige, so helles Grau. Das muss alles Ton in Ton sein. Das wird natürlich auch auf Website-Design etc. übersetzt. Wir wissen alle, dass Hellgrau auf ein bisschen dunklerem Grau jetzt nicht die ideale Kontrastlösung für Accessibility bildet, ist aber halt nun mal dann ein Trend in dem Modebereich, der hauptsächlich ein Gefühl vermitteln soll an der Stelle. Da geht es gar nicht um Usability, sondern um eine Begehrlichkeit, die rein übers Visuelle und auch eine gewisse Exklusivität oft hergestellt wird. Also das sind einfach zwei völlig andere Funktionsweisen von Design. Ich finde das wahnsinnig wichtig, dass die Dinge inklusiv sind und auch accessible. Vor allem, weil ich so lange genau das Gegenteil gemacht habe. Und das ist schön, dass ich das jetzt von der anderen Seite mache. Und eben auch darauf hinweisen kann, wenn es andere Leute ausschließt, wenn es nicht inklusiv genug ist.
Und ganz konkret, also wie löst du sowas, wenn jetzt vom Auftraggeber oder wie kann man das generell allgemein gesprochen so lösen, wenn der Auftraggeber sagt, bei uns muss alles beige sein, aber das kommt natürlich vom Kontrastverhältnis nicht hin?
Da kann man nur, also ich meine, wir haben ja keinen direkten Einfluss, wir können nur die Wichtigkeit hervorheben und letztendlich sind es dann Geschäftsentscheidungen, die treffen müssen. Erstmal ist, glaube ich, wichtig, die Empathie zu schaffen, dass es so ist, dass es Leute gibt, denen es nicht nur wichtig ist, wie es ausschaut, sondern ob sie auch überhaupt drankommen können. Das ist dann zum Beispiel was ich besonders gerne in Workshops gemeinsam mache, um die verschiedenen Menschen, verschiedenen Bereiche zusammenzubringen und dann wirklich mal, hey, versetzt euch in die Lage. Sehr, sehr gerne mache ich so Reverse Brainstorm. Was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Was macht es jetzt noch schlimmer an dieser Stelle, wenn du jetzt noch die Nachricht bekommst, dass es gar nicht funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast? Wie fühlst du dich dann? Und von da kann man dann meistens sehr gut so ein Ideal State sich überlegen, was würde denn helfen, damit genau das Gegenteil, damit ich mich super fühle, damit ich als Nutzer glücklich bin. Also das ist oft so mein Prozess dann an dem Ganzen.
Sehr schön, sehr schön. Dann beschreib doch mal so ein bisschen, was du bei deiner Firma aktuell tust. Also wie sieht denn das im Detail aus?
Also erstmal kurz ausholen. Ipsos ist eines der weltweit größten Marktforschungsunternehmen, hat weltweit aber auch eine in sich verzahnte UX-Abteilung. Da machen wir dann auch internationale Studien beispielsweise. Und in Deutschland heißt das bei uns das Human-Centered Design Team, das sich also mit verschiedensten Bereichen beschäftigt. Ich selbst eben ganz speziell mit Designforschung, für alles Mögliche von Automotive Design über Financial Services, neue Apps etc., aber auch tatsächliche Produkte.
Und in deinem Aufgabenbereich, also wie muss ich mir so eine typische Woche von dir vorstellen? Was machst du da?
Meistens haben wir mehrere Projekte gleichzeitig, die in verschiedenen Stadien sind. Das heißt, im einen ist man noch in der Konzeptphase, wo man das Konzept kennenlernt von den Kunden. Dann geht es natürlich irgendwie mit Recruitment geplant. Wir schreiben die Konzepte für uns, also was wir dann auch als Leitfaden brauchen. Wo sind die Schwerpunkte? Was braucht der Kunde? Also da ist ja der Kunde unser Nutzer sozusagen. Erstmal rausfinden, was die tatsächlich wollen. Auch abtesten, wie ist denn der Reifegrad bei denen, was UX angeht, auf welchem Level kann man sprechen, was macht Sinn, was sind tatsächlich deren Bedürfnisse. Und genau, dann geht es in Methodenfindung auch, das ist, wird oft vorher gebucht und dann stellt sich manchmal raus, es braucht doch vielleicht ein bisschen anderen Ansatz. Dann werden die Leitfäden gemacht. Also was ich viel mache, sind Fokusgruppen, sehr, sehr viele Einzelinterviews von Usability-Tests, UX-Tests, also wo sehr viel mehr noch abgetestet wird. Und was wir letztens viel hatten, was ich sehr schön finde, war ein Projekt, das wirklich explorativ gestartet ist. Also was sind die Bedürfnisse dieser einen Nutzergruppe? Ich kann leider nicht ins Detail gehen, aber sehr, sehr spezielle Nutzergruppe. Was genau brauchen die, um ihr Leben leichter zu machen? Da hatten wir explorative Einzelinterviews, dann haben wir Fokusgruppen gemacht. Das wurde dann in einem Workshop verdichtet mit den verschiedenen Stakeholdern, den Designern, den Konzeptlern und auch Leuten aus dem Projektmanagement. Haben da dann eine UX-Vision entwickelt für dieses Projekt. Danach wurde dann ein erster Prototyp entwickelt, den wir dann nochmal vertestet haben und iterativ die Verbesserungen dann eingebaut wurden und dann nochmal getestet haben. Also das ist so, wie ich es ideal sehe und mir wünsche. Und genau.
Wie wählst du die passende Methode zur Forschungsfrage quasi auf?
Wir bieten meistens einen Blumenstrauß erstmal an in der Angebotsphase. Die Kunden suchen sich ungefähr aus, was sie davon wollen würden. Wenn es dann in die tatsächliche Konzeptvorstellung geht, wird das oft nochmal ein bisschen angepasst. Danach wählen wir dann natürlich auch das Setup für die Teilnehmer aus. Also wenn es wirklich jetzt nur um das Feststellen von Usability-Problemen geht, ist es unterschiedlich. Da brauchst du eine andere Anzahl oder da genügt eine andere Anzahl, als wenn man jetzt Meinungen oder große Konzepte testen will. Da ist dann aber auch unser Marktforschungszweig mit den qualitativen Forschern eine gute Unterstützung.
Wenn man jetzt so uns die verschiedenen Phasen des Research-Prozesses anschauen, also am Anfang erstmal die Objective zu erstellen, gibt es da so ein bisschen Best Practice, wo du sagst, das funktioniert am besten?
Kommunikation, Austausch, offene Gespräche mit den Kunden, wenn es gibt, Sichten, ob es schon vorab Studien gab. Das kommt sehr auf die Projektleiter an, wie offen die sind, wie viel die auch schon selbst wissen, was sie wollen, wie viel muss man beraten. Also wirklich, wirklich den einen Weg gibt es da für mich nicht tatsächlich, sondern offene Kommunikation. generell ein wichtiges Thema.
Und Design der Studie, wie macht ihr das? Also habt ihr da Vorlagen, aus denen ihr euch bedient und wo ihr Anführungszeichen nur noch ausfüllen müsst, oder startet ihr immer von null, oder wie ist euer Prozess dort?
Das kommt ein bisschen darauf an, welches Projekt das ist. Wir haben tatsächlich auch Dinge, die durchlaufen. Das sind Rahmenverträge mit Projekten, die langfristig gespielt werden. Da gibt es natürlich schon Vorlagen und immer wieder Dinge, auf die man zurückgreift und wiederholt und nur angepasst werden. Ich selbst bin in unserem Ad-Hoc-Team, das heißt, ich mache ganz viele Studien, die auch kurzfristig teilweise angefragt werden. Da beginnt man oft von null. Also dann natürlich haben wir irgendwie grundsätzlich einen Aufbau für einen Screener, aber das ist so unterschiedlich teilweise, weil die Produkte und die Services so unterschiedlich sind, dass man nicht eine Sache einfach weiterverwenden kann.
Und nächster Schritt, Recruiting normalerweise. Wie löst ihr das? Also habt ihr eine große Datenbank oder fangt ihr da auch jedes Mal von null an, oder wie schaut es dabei?
Wir greifen da hauptsächlich auf Recruiting-Unternehmen zurück. Wir haben natürlich da ganz viele Kontakte und eine große Datenbank an Dienstleistern, die auch natürlich wir dann jeweils für das Segment speziell auswählen. Aber das übernimmt meistens ein externer Dienstleister für uns.
Ja, das ist so deine generelle Empfehlung, Recruiting auslagern, wenn es geht. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte selber irgendwelche Produkte testen, oder sagst du, ja, probier das doch erstmal selbst, jemanden zu recruiten.
Das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wenn man Forschungsprofi ist und weiß, worauf man achtet, dann weiß man, wie viel Aufwand das sein wird. Wenn man Designer ist und nur mal eben was testen will, ist natürlich die Gefahr, dass wenn man irgendwie seine Oma und seinen Nachbarn und den besten Freund fragt, ob sie es testen, das sind halt nichts, im Zweifelsfall dann nicht die tatsächlichen Nutzer, und das verfälscht dann die Ergebnisse. Also ich würde tatsächlich Recruitment, wenn möglich, immer Profis überlassen. Also auch wenn bei uns im Haus, in der Firma selbst recruited wird, sind das natürlich Leute, die darauf spezialisiert sind. Insofern, ich würde auch für Spezialisten zurückgreifen.
Da habt ihr, denke ich mal, auch viele Vorlagen, oder wie löst ihr das ganze Thema Datenschutz?
Ein Teil wird natürlich über das Recruiting-Unternehmen erstmal gelöst, was für mich sehr angenehm ist. Wir klären dann immer noch den Datenschutz direkt mit dem Kunden. Also wer darf dann zuschauen? Dann informieren die über die Auflagen, an die die sich halten müssen. Lassen uns da absichern natürlich. Es gibt auch verschiedenste Zertifizierungen, die jetzt die gesamte Agentur insgesamt hat und sicherstellt, dass wir uns alle daran halten. Im Interview fragen wir immer noch mal ab, ob der Datenschutz, die Probanden aufgeklärt wurden, ob sie damit einverstanden sind, ob sie einverstanden sind, dass es Zuschauer gibt, ob sie einverstanden wird, dass aufgezeichnet wird, alle diese Dinge, damit da wirklich sich niemand unwohl fühlen muss. Also das ist uns auch allen sehr wichtig, auch wenn es oft lästig ist und erstmal so ein bisschen unangenehmes Setting schafft. Aber es ist nun mal sehr, sehr, sehr wichtig, und wir wollen alle, dass unsere Daten sicher verwahrt werden.
Da sind wir ja schon eigentlich fast beim nächsten. Also Screening steht noch dazwischen. Das macht ihr, also automatisiert ihr das, macht ihr das manuell, oder wie ist da euer Prozess?
Nein, wir stimmen da die Zielgruppe sehr eng mit unseren Kunden ab. Das ist ja auch so unterschiedlich, kommt sehr, sehr auf die Produkte, auf die Branche, darin auf das Segment ab. Sollen das Neukunden sein? Machen wir irgendwas, was auch Wettbewerber mittesten soll? Im Vergleich zwischen der User Experience der Wettbewerber benchmarken mit dem eigenen. Also da müssen wir jedes Mal einen neuen Screener selbst erstellen. Aber in enger Abstimmung mit den Kunden. Das ist fast noch mehr als die Leitfadenerstellung, tatsächlich ganz eng verknüpft mit unseren Kunden.
Kann man endlich zu der eigentlichen Studie kommen? Du hast erst gesagt, du arbeitest gerne mit Fokusgruppen.
Fokusgruppen sind für mich durch die Lebhaftigkeit ganz nett, aber das ist natürlich jetzt eher für explorative Szenarien interessant, nicht wenn es um die einzelne Nutzbarkeit geht, das zu offen, zu durcheinander.
Ja. Ja, gibt es so für die verschiedenen Testdaten von dir so ein bisschen die Tipps sozusagen, wo du sagst, wenn man ein Interview macht, sollte man auf jeden Fall vielleicht an diese fünf Sachen denken? Wir können es auch von der anderen Seite fragen, sonst wo gehen Interviews schief? Also wann?
Ich glaube, wenn man sich zu sehr auf "ich möchte dieses Ergebnis haben" konzentriert, oder man zu sehr schon irgendwie im Kopf hat, der Kunde will das unbedingt wissen, und den Probanden nicht die Zeit lässt, selbst dahin zu finden zu der Antwort oder zu dem Bereich. Man lernt oft viel, wenn man noch ein bisschen Zeit gibt, die unterschiedlichen Gedankenwege gehen lässt. Natürlich muss man einen Blick haben und führen, aber nicht zu sehr führen. Und großes Problem, wenn man zu geschlossen fragt, wenn man den Leuten irgendwie Antworten suggeriert, das ist natürlich das allergrößte No-Go. Ansonsten empathisch, aber nicht zu persönlich. Ruhe vermitteln und auch den Probanden immer das ganz, ganz wichtig vermitteln, dass wir nicht sie testen, sondern wie die Konzepte sind, ob die Konzepte verständlich sind, nicht, dass ihr Wissen, ihr Können oder sie selbst in irgendeiner Form getestet werden. Da ich persönlich ja auch nie an der Entwicklung direkt beteiligt bin, kann ich auch ganz immer einladen, ganz frei zu kritisieren und zu loben und die Leute versichern, dass sie meine Gefühle nicht direkt verletzen. Das ist auch sehr wichtig, damit sie sich nicht gehemmt fühlen und dann wirklich einfach sagen, was ihnen durch den Kopf geht. Gerade bei den Usability-Tests dann natürlich beobachten, die Leute bitten, so viel wie möglich laut mitzudenken. Also das sind, glaube ich, die Top-Punkte.
Ja. So, jetzt habe ich eine Stunde Recording. Was mache ich damit?
Ich arbeite selten direkt mit den Recordings. Ich schaue meistens nur rein, wenn ich nochmal was nachprüfen will. Ich protokolliere selber ein bisschen mit, gerade um Zitate. Das ist einfach besser im Moment. Dann weiß ich, okay, das ist ausschlaggebend. Das genaue Wording kann man dann eben nochmal im Recording nachschauen. Wir haben auch oft natürlich irgendwie Transkripte oder es ist noch jemand anders dabei, der protokolliert. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Ich glaube, das Hauptding, was man heutzutage bei Recordings beachten muss, ist der Datenschutz. Bitte vorher abklären, wer da reingucken darf, für welche Zwecke es eingesetzt werden darf und wann es wieder gelöscht werden muss.
Aber kommen wir mal zurück zu dem Thema Auswertung. Also ihr habt jetzt Protokoll und ihr habt Recording. Wie findet denn die Auswertung statt?
Das ist unterschiedlich. Es kommt auch ein bisschen auf den Umfang der Studie an. Also wie viele Probanden sind das? Wenn das irgendwie 30 Leute sind, dann erstellen wir eine große Auswertungs-Excel, in der wir das auszählen, wo es dann auch klein bisschen quantitativ ausgewertet werden kann. Kleine Studien und Usability-Tests, wo wir teilweise irgendwie maximal 6, 7 Probanden haben, um wirklich nur gezielte Dinge abzutesten. Da braucht es diesen großen Aufwand nicht. Das ist dann natürlich auch nichts Quantitatives in dem Sinn, sondern da werden dann die verschiedenen Befunde bewertet nach Schwere und ergänzt durch unsere Researcher- und Designer-Expertise. Und das fließt dann alles in den Bericht mit ein. Wenn es jetzt zum Beispiel eine App ist, werden die Screenshots gekennzeichnet. Eventuell wird noch ein Hinweis gegeben, wie es verbessert werden kann. Selten machen wir da tatsächlich einen direkten Designvorschlag. Die meisten unserer Kunden haben eine eigene Designabteilung. Also speziell für mich ist es natürlich ein Anliegen, so zu kommunizieren, was wir gefunden haben, dass die Designer dann damit arbeiten können.
Sehr gut. Und ich frage jetzt nochmal die negative Seite sozusagen, also was kann bei dieser ganzen Auswertung schiefgehen oder was sind so die Pitfalls sozusagen an den Stellen immer?
Also ich denke, wenn man nicht wirklich die Details mitnimmt, das kann natürlich schnell passieren, wenn man sich nicht auf die Protokolle und seine Mitschrift und das, was verlässt, das sehe ich sich als mögliches Problem. Also selber dann Teile zu hoch bewerten und andere Sachen unter den Tisch fallen lassen. Aber das ist natürlich einfach die Aufgabe des Forschers in dem Fall, so genau wie möglich zu arbeiten und alles mitzunehmen, was relevant ist, aber dann eben auch zu bewerten, dass es jetzt eine einzelne Designvorliebe, die ist nicht ausschlaggebend für die Usability oder die generelle UX dieses Produkts.
Und normalerweise meistens der letzte Punkt ist Präsentation der Ergebnisse. Wie handelt ihr das? Also was sind da so gute Best Practices?
Da wir ja sehr dichte, inhaltsreiche Berichte oft haben und wir da jetzt noch nicht den idealen Weg gefunden haben, den Bericht dann gleichzeitig unterhaltend, aber lehrreich kombiniert zu einer neuen Präsentation. Denn ein Bericht ist eben keine Präsentation und das ist noch so ein Punkt, an den ich selber verbesserungswürdig finde. Aber erstmal geht es natürlich darum, die wichtigsten Inhalte zu vermitteln.
Und was sind so typische Momente, wo Research einfach schief läuft, einfach nicht die Ergebnisse bringt? Also das sind die Momente und vielleicht kannst du auch gleich sagen, was sind die Gründe an den Stellen dann?
Ich glaube, für mich war oft das Setup ein Problem. Also wenn es ein Problem gab, oft das Setup. Es fängt ja bei Kleinigkeiten an. Es ist ein Remote-Test und die Person wurde nicht so gescreent oder vorbereitet, dass sie das iPad benutzen kann. Oder es wurde irgendwie vergessen, dass die Bedienung nicht dort anders funktioniert, als wir es jetzt brauchen, um das dann aufnehmen zu können oder nachvollziehen zu können. Das schränkt natürlich dann Ergebnisse ein. Das ist aber viel Technik und verschiedenen Setups geschuldet. Manchmal darf man auch nur bestimmte Plattformen verwenden. Da kommen viele Dinge zusammen. Ansonsten sehe ich bei Research nicht so viele Probleme. Das ist oft ist eine Zeitfrage. Also ob überhaupt viel Zeit noch investiert wird, bevor das Produkt dann auf den Markt geworfen wird, das kennen, glaube ich, alle. Dass Research schnell gespart wird. Da wir uns aber ja selbst darauf konzentrieren, ist es nicht so ein großes Thema für uns. Wir kommen meistens wirklich nur für den Research-Part rein, geben dann unsere Empfehlungen ab. Was ich mir wünsche, ist, dass man danach noch das begleiten kann. Das ist aber nicht so oft so. Und ich glaube, das ist, was mich ein bisschen stört. Ich würde gerne länger den Prozess begleiten und dann auch sehen, was die Ergebnisse sind. Und im Idealfall immer wieder iterativ da reingehen. Aber das ist natürlich Kundenentscheidung, nicht unsere.
Jetzt müssen wir noch nachfragen, wir haben jetzt schon über die Workshops gesprochen. Wollen wir da nochmal tiefer einsteigen? Also die UX Empathy Workshops.
Die machen für mich an verschiedenen Stellen verschiedene Workshops Sinn im Prozess. Dann kann man natürlich erstmal überhaupt das Scope des Projekts sich überlegen. Wenn wir jetzt bei dem, was ich vorhin mal erzählt hatte, erst explorative Studien, um die Nutzeranforderungen, die Bedürfnisse festzulegen, dann ist an der Stelle sehr gut, mit den bereits gesammelten Insights einen Workshop zu machen, wo man dann auch wirklich belegen kann, hey, schaut mal, die haben das da gesagt. Das ist an der Stelle ist das und das passiert. Die brauchen gar nicht die Lösung, die ihr euch vorgestellt habt, weil das kommt für die gar nicht vor. Da denken die überhaupt nicht drüber nach. Aber diese andere Sache, die ihr eigentlich gar nicht haben wollt, Service Hotline, die wollen die halt, weil sie sich damit sicher fühlen. Sie wollen nicht unbedingt anrufen, aber sie wollen sie haben und sie wollen sie groß sichtbar haben, damit sie das Gefühl haben, sie können jederzeit um Hilfe bitten, wenn sie brauchen. Und der Chatbot ist vielleicht gar nicht so interessant. Das ist natürlich speziell bei großen Konzernen, wo viele verschiedene Abteilungen in verschiedenen Bereichen arbeiten, die dann in einem Design zusammenkommen, ist es besonders wichtig, dass man alle mal abholt. Ja, das ist auch was ich dann, glaube ich, ganz gut vermitteln kann. Aber Empathie, wahnsinnig wichtig. Und ich finde, man sollte, wenn möglich, wenn man muss ja immer unter einem zeitlichen Limit bei Workshops zumindest ein bisschen was einbauen.
Und da hast du quasi eine Vorlage für dich entwickelt, wie du so einen Empathy-Workshop aufbaust oder wie ist so dein Vorgehen bei denen?
Also ich habe einen groben Ablauf natürlich von Icebreaking am Anfang über erstmal dann Insights darstellen oder sammeln, je nachdem, an welcher Stelle man eben ist. Manchmal sammelt man ja auch die Requirements der Stakeholder erstmal ein. Auch das gibt's ja. Und dann kommt es wirklich darauf an, an welchem Punkt befinden wir uns. Wenn wir jetzt bei diesem Empathy-Workshop, den ich vorhin mal angerissen hatte, bleiben, dann würde man sich eben erstmal länger mit den Insights beschäftigen. Da funktioniert es ganz gut, wenn man da Protokolle direkt in Mural erstellt während der Interviews. Dann kann wenn da andere Stakeholder zugesehen haben, was wir immer begrüßen und einladen, die können dann ihre Insights auch noch ergänzen, also was haben sie beobachtet, was für sie wichtig, dann kann man das zusammen besprechen erstmal, das ist dann so die Grundlage. Dann würde ich eben, ich nenne es jetzt meine Lieblingsübungen, dieses Reverse Brainstorm machen. Das kann man, je nachdem wie wichtig es ist, natürlich ausführlicher oder weniger ausführlich machen oder mehrere Schritte. Was ist mein Problem? Wie fühle ich mich dabei? Was würde es jetzt sehr verschlimmern, wenn ich das bekäme? Und wenn dann zum Beispiel die Antwort ist, ja, wenn ich jetzt hier diese Push-Nachberichtigung bekäme, dann wird auch einem Entwickler oft klar, okay, das ist vielleicht nicht der richtige Schritt, auch wenn es schon entwickelt ist und schön und einfach. Das kann man dann auch mit verschiedenen Übungen noch verstärken. Was ich auch gerne mache, ist eben Ideal State. Dass man dann, nachdem man festgestellt hat, wie schlecht man sich fühlen kann und sich auch sehr reinversetzt hat, wie man sich selbst fühlen würde an der Stelle als der Nutzer, versucht man dann eben rauszufinden, wie können wir unsere Nutzer jetzt wirklich glücklich machen? Was würde mir persönlich in dem Moment helfen? Und das ist eben was in meiner Erfahrung dann die Empathie zu den Nutzern sehr stärkt und dann auch leichter macht, weiterzugehen im Projekt und alle zusammenzubringen.
Ja. Würdest du sagen, so ein Empathy-Workshop sollte jeder immer einbauen oder wann würdest du die einsetzen?
Ich würde sagen, im Idealfall ja, jeder immer in jedem Projekt. realistisch gesehen sind Workshops natürlich einfach auch oft ein teurer Teil, an dem gern gespart wird, wenn es geht, zumindest mal vorschlagen und offen sein für die Möglichkeit. Ich habe noch nicht erlebt, dass man nichts rausgezogen hat aus so einer Art von Workshop. Da hatte ich noch nie die Rückmeldung, das haben wir eigentlich nicht gebraucht.
Ja, wäre bloß die Frage, wo kann man denn mehr über dich, über deine Sachen, die du so machst, lernen? Gibt es da irgendwas, wo man dich treffen kann oder lesen kann?
Also ich denke hauptsächlich auf LinkedIn tatsächlich. Ich bin auch gern im Austausch. Also wer Fragen hat, soll sich nicht scheuen, mich anzuschreiben. Da ist auch ein wilder Mix natürlich zwischen meiner langjährigen Karriere als Schuhdesigner und der kürzeren, aber trotzdem spannenden Karriere als UX-Researcher. Und ich bin in beiden Bereichen für Fragen offen.
Das klingt auch sehr gut. Also leider vielen, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für die Inputs. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Viele neue Perspektiven auch für mich hier geöffnet. Gerade dieses Thema Mode ist bei uns, glaube ich, noch gar nicht gewesen. Also insofern herzlichen Dank für den Input.
Gerne. Danke für das Gespräch. Ich fand es auch sehr, sehr spannend, mich mit dir zu unterhalten.
Sehr schön. Vielen lieben Dank.
Und es gibt noch eine Neuerung in der heutigen Ausgabe unseres Podcasts. Und zwar werden wir jetzt von der faszinierenden Welt des UX und Schuhdesigns, die wir gerade mit Leila erkundet haben, nochmal zu einem ganz anderen Themenkomplex springen. Und keine Sorge, wir kauen euch jetzt kein Ohr weiterhin ab, sondern wir haben einen Sponsor für diesen Podcast, und zwar Siemens. Und somit erwartet euch von nun an in jeder Folge noch ein Kurzinterview, in welchem euch jede Menge Insights und Wissen erwarten. Dieses Mal ging es um die große Frage, wie passt innovatives Design in das über 175 Jahre alte Industrieerbe von Siemens? Und genau darüber haben wir mit Dr. Sabine Berghaus, Principal Key Expert for User Experience bei Siemens, gesprochen. Sie gibt uns hier Einblicke, wie Siemens sich ambitioniert in Richtung Zukunft des Industrial Designs bewegt. Eine Herausforderung, die nicht nur inspiriert, sondern auch zeigt, wie tiefgreifend UX-Design unser alltägliches Leben und Arbeiten beeinflusst. Und dabei wünsche ich jetzt euch nochmal ganz viel Spaß.
Wenn man sich nach gutem UX-Design umschaut, dann sind deutsche Industrieunternehmen nicht unbedingt die erste Adresse. Und dass sich ein 175 Jahre alter Industriegigant zum Leader in Industrial Design wandelt, ist ein ziemlich ambitioniertes Vorhaben. Doch genau das haben wir bei Siemens vor. Siemens Technology ist der Forschungs- und Entwicklungsbereich der Siemens AG. Meine KollegInnen und ich beschäftigen uns mit User Experience für innovative Technologien wie KI-gestützte Assistenten in der Produktion, neue Interaktionsparadigmen oder die Weiterentwicklung von digitalen Zwillingen im Industrial Metaverse. Wir beraten Siemens, wenn es darum geht, UX besser zu verstehen. Einige unserer Ingenieure oder Projektmanager kennen UX noch gar nicht. Andere haben vielleicht schon mal etwas von Customer Journeys oder Design Thinking gehört. Und die ganz Fortgeschrittenen können sogar erklären, was der Unterschied zwischen UX und UI ist. Aber oft wissen sie nicht, wie sie UX-Methoden und Tools in der doch sehr komplexen Produktwelt bei Siemens richtig einsetzen sollen. Und da kommen wir ins Spiel. Ganz egal, ob es sich bei dem Produkt um digitale Business-Plattformen, Software für Gebäudemanagement, smarte Stromnetze, Interfaces für Lokführer oder industrielle Applikationen handelt. Wenn ihr Interesse habt, mehr über diese Themen und UX-Design bei Siemens zu erfahren, dann meldet euch doch gerne bei mir. Ihr findet mich auf LinkedIn als Sabine Berghaus. Bis bald.
Ja, vielen Dank, Sabine. Damit endet die Sponsor-Message da an der Stelle. Also danke auch an unseren Sponsor für die Unterstützung. Ohne den könnten wir uns hier nicht weiter verbessern. Und ja, das bringt uns eigentlich zum Ende des heutigen Podcasts.
Genau, wir hoffen, euch hat es ein bisschen gefallen, was wir umgestellt haben. Wir freuen uns, wie wir jetzt schon öfter gesagt haben, sehr über Feedback. Wahrscheinlich sollten wir da auch mal ein Trinkspiel draus machen, wenn das so weitergeht.
Auf jeden Fall. Genau.
Und damit verabschieden wir uns jetzt fürs Erste. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit und habt sie auch weiterhin, bis wir uns das nächste Mal hören.
Genau, genießt die Sonne. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.